Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag. Ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst. Allen, die hier vor Ort sind, es ist schön, mal wieder ein paar Gesichter zu sehen. Und auch allen, die diesen Gottesdienst über digitale Medien verfolgen, im Livestream oder hinterher im Podcast oder über den Predigtwürfel. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, hier seit ein paar Monaten endlich mal wieder live dabei sein zu können. Dieses Mal habe ich auch gleich die Ehre, die Verkündigung zu übernehmen. Ich persönlich habe seit dem Lockdown im März nur ein einziges Mal am Gottesdienst teilnehmen können, und zwar an einem Familiengottesdienst im Garten von Familie Dauskart letzten Monat. Die gegenwärtigen Regeln, vor allen Dingen zum Abstand, lassen es mir sonst im Moment mit zwei kleinen Kindern im Alter von einem und drei Jahren fast unmöglich erscheinen, am Gottesdienst teilzunehmen. Ja, ein Gottesdienst in den sogenannten Zeiten von Corona, das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches, was uns alle fordert. Viele Regeln gibt es zu beachten. Die Anzahl der Teilnehmenden ist sehr begrenzt und auch das Singen in der Gemeinde oder für die Gemeinde ist leider verboten. Ich freue mich, dass wir immerhin eine schöne Begleitung heute haben dürfen. Vielen Dank dafür. Ja, für viele von uns ist diese Pandemie, die Corona-Pandemie, sehr überraschend gekommen. Und die Einschnitte, die damit verbunden sind, sind in einem Ausmaß, was wir uns vor einem halben oder einem Dreivierteljahr noch nicht mal hätten träumen lassen, auch nicht in einem schlimmen Albtraum. Die Monate im Lockdown voller Entbehrungen und Herausforderungen für uns alle, zum Teil geprägt von Ängsten, von Einsamkeit, von wirtschaftlicher Unsicherheit oder großen Hürden, alle Bedürfnisse innerhalb einer Familie unter den Hut zu bekommen. Für andere mag es sich aber auch vielleicht wie eine willkommene Entschleunigung angefühlt haben. Wie ging es Ihnen und euch damit? Für uns mag es überraschend gekommen sein, aber wenn man den vielen Experten, die in den letzten Monaten zu Wort gekommen sind, Glauben schenkt, ist diese Pandemie ganz und gar keine Überraschung. Es zeichnet sich ein ganz anderes Bild. Diese Pandemie wurde sogar erwartet, eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten. Zwei Ausbrüche gab es bereits von ähnlichen Viren, die doch noch rechtzeitig eingedämmt werden können. Ich fragte mich, als ich das hörte, wie kann das sein? Durch die zunehmende Ausbreitung von uns Menschen, verbunden mit der Zurückdrängung und der Verknappung des Lebensraumes von Tieren und dem bereits begonnenen Artensterben, haben viele Viren ein leichtes Spiel, sich schnell zu verbreiten und auch auf den Menschen überzugreifen. In den kommenden Jahrzehnten werden mehrere weitere Pandemien erwartet, ähnlichen oder vielleicht sogar noch schlimmeren Ausmaßes. Langsam scheint es einigen von uns zu dämmern. Wir befinden uns in einer absoluten Notsituation. Wenn man das hört, macht einem das erstmal ganz schön Angst. Mir hat das jedenfalls ganz schön Angst gemacht. Ausschlaggebend ist jedenfalls nicht das Auftreten dieser Pandemie. Sie ist vielleicht nur ein Symptom. Ein Symptom für ein langsam für jeden Menschen immer offensichtlicher werdendes Problem. Die Ausbeutung unserer Umwelt und das massenhafte Verbrennen von fossilen Brennstoffen mag sich zwar zunächst ganz bequem anfühlen, hat aber für uns alle massive Folgen durch den nachfolgenden menschengemachten Klimawandel. Die Zeiten, in denen es verlässliche Jahreszeiten gegeben hat, scheinen vorbei zu sein. Die Klimaextreme nehmen auch bei uns schon zu. 4 Wochen Sonne und sommerliche Temperaturen im April ohne einen Tropfen Regen, wie in diesem Jahr bei uns. Jeden Sommer neue Hitzerekorde. Für nächste Woche sind noch mal über 30 Grad angekündigt. Schnee und Frost war in den letzten Wintern eher eine Seltenheit. Im letzten Winter habe ich mit meinen Kindern genau eine halbe Stunde im Schnee verbracht, bevor er weggeschmolzen war. Es gab in diesem Winter keinen einzigen Tag, in dem der Frost einen Tag immerhin andauerte. Die gute Ordnung, in der sich einmal die Natur befunden hat, also die Schöpfung Gottes befunden hat, scheint dahin zu sein, mit schlimmen Folgen, nicht nur bei uns. Zunehmender Hitze, dem Abschmelzen der Pole, einem steigenden Meeresspiegel, einem Waldsterben 2.0, der Übersäuerung der Meere, zunehmenden Dürren und Versteppungen, auch bereits in Teilen Deutschlands. Wie wird sich das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bei uns entwickeln? Wie werden unsere Kinder oder unsere Enkel einmal leben können? Auf den Seiten des Umweltbundesamtes kann man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck errechnen lassen. Das habe ich einmal getan. Dazu werden persönliche Verhältnisse, Wohnbedingungen, Ernährungsgewohnheiten, Mobilität und der Konsum von Kleidung und anderen Gegenständen abgefragt. Mein persönlicher Fußabdruck liegt mit circa 3,5 Tonnen noch deutlich höher als die langfristig empfohlenen 2 bis 2,5 Tonnen pro Jahr pro Person. Die des Durchschnittsdeutschen liegt bei 11,6 Tonnen. Eine Zahl, die mich ganz schön umgehauen hat. Ich möchte das einmal verdeutlichen. Ich konnte mir am Anfang nicht vorstellen, was eine Tonne CO2 bedeutet. Ich habe das Beispiel gewählt, einen Flug nach Mallorca. Ein Flug nach Mallorca, das ist in der heutigen Zeit schnell gemacht. Das ist ein beliebter Urlaub, gern für ein paar Tage, übers Wochenende möglicherweise. Ein Flug nach Mallorca hin und zurück hat für einen Erwachsenen die CO2-Bilanz von einer 0,5 Tonne. Das ist also etwa ein Fünftel seiner jährlichen Menge, wenn man das ernst nehmen sollte. Wir alle leben weit über unser Maß. Eine Rechnung, die global gesehen nur für wenige Menschen und auch nur für eine kurze Zeit aufgehen wird. Der Klimawandel zerstört nämlich unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Er verschärft Armut und Ungerechtigkeit. Und angesichts dessen geht es bei diesem Thema nicht nur um den Erhalt der Schöpfung, sondern auch um das Leben aller Menschen in Würde und in gerechter Teilhabe. Jeden Tag gibt es Nachrichten und Berichte zu diesen Themen. Wie nehmen wir diese Berichte wahr? Hat es etwas mit uns zu tun oder ist es etwas, was mit uns geschieht? Verändert es unser Verhalten? Das Helmholtz-Institut in Deutschland hat die Fakten zum Klimawandel in 20 Worten zusammengefasst. Er ist real. Wir sind die Ursache. Er ist gefährlich. Fachleute sind sich einig, was übrigens sehr selten ist in der Wissenschaft. Und vielleicht das Beste, wir können noch etwas tun. Es ist 5 vor 12, wie es so schön heißt. Die Frage ist uns das allen bewusst? Und wenn ja, was hast du in den letzten Jahren getan? Was kann ich meinen Kindern antworten, wenn sie mich in 30 Jahren einmal fragen werden? Was hast du gewusst und was hast du getan? Oder was hast du unterlassen? Was kann ich Gott antworten, wenn ich einmal vor ihm stehen werde und er mich fragt, was hast du getan? Am heutigen Sonntag möchte ich mit Ihnen zusammen mehrere Stellen aus der Bibel beleuchten, mit der Frage, welche Verantwortung tragen wir als Christen in Bezug auf dieses Thema? Welchen Auftrag hat Gott uns gegeben? Und auch, auf was dürfen wir hoffen? Genau, die erste Stelle ist gleich in der Schöpfungsgeschichte nachzulesen. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie, und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde, und machet sie euch untertan, und herrschet über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel, und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Machet euch die Erde untertan und herrscht über die Tiere. Wie kann das gemeint sein? Wohl selten hat eine Bibelstelle unter Theologen einen größeren Diskurs entfacht. Eine Herausforderung für mich in meiner ersten Predigt. Unter anderem, weil es sogar Abhandlungen darüber gibt, dass die hebräische Bibel mit dieser Stelle als eine der Ursachen für die ökologische Krise anzusehen sei. Sie wurde tatsächlich jahrhundertelang als Legitimation zur Unterwerfung und Ausbeutung missbraucht. In der Diskussion über den Wortsinn des Urtextes, den Martin Luther mit den entscheidenden Worten untertan machen, auf Hebräisch kadasch, und herrschen, auf Hebräisch radar, übersetzt hat, kommt es darauf an, welche Person im Hintergrund gesehen wird, wer da handelt. Da gibt es einmal das Bild des Hirten, der sich sorgsam und fürsorglich schützend um seine Herde kümmert, der jedes Tier im Blick hat, der eine persönliche Beziehung zu seinen Tieren hat. Ein Motiv, was uns aus dem Gleichnis vom verlorenen Schaf oder auch aus dem 23. Psalm bekannt ist. Eine andere Auslegung sieht hinter der Person, die da handelt, eine aggressivere Auslegung, also eine größere Verfügungsgewalt des Menschen im Sinne eines vielleicht altorientalischen Herrschers oder Königs, der handelt. Aber beide Auslegungen sind sich letztendlich einig, dass es sich dabei um eine sorgsame Herrschaft handelt und nicht um eine schrankenlose Verfügungsgewalt des Menschen. Bereits einige Zeilen später, auch noch im 1. Mose 2, Vers 15, wird deutlicher, wie unser Umgang mit der Erde gedacht ist. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Oder in der Hoffnung für alle, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Und da ist der große Unterschied. Wir dürfen nicht nur nehmen, sondern wir sollen auch bewahren. Wir sind dazu berufen, die Erde als bebaubaren, bewohnbaren Lebensraum zu bewahren. Gott hat uns das Prinzip der Nachhaltigkeit quasi als einen der ersten Aufträge überhaupt mit auf den Weg gegeben. Hierbei wird das Bild eines Gärtners benutzt, der seinen Garten unter beständiger Pflege einen Betrag abbringt, der bei seinem Vorgehen nicht nur seinen kurzfristigen Profit im Blick hat, sondern der weiß, dass im Zusammenspiel der Natur alles eine Rolle spielt. Der versteht, dass die Natur ein Kreislauf ist, von der wir dankbar einen Teil entnehmen dürfen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch ergeht. Ich bin ein Mensch, der die Gegenwart Gottes bereits immer in der Natur ganz besonders deutlich gespürt hat. In meiner Kindheit und auch in meiner Jugend irgendwann stand für mich fest, dass die Welt, so wie sie ist, kein Zufall sein kann. Und viele Naturschauspiele haben mich von früh an mit besonderer Ehrfurcht erfüllt. In meinem Studium habe ich dann noch einmal mehr ins Staunen dürfen. Ich war immer wieder beeindruckt, wie komplex und wie wunderbar wir geschaffen sind. Die Vielfalt der Prozesse, die in unserem Körper gleichzeitig stattfinden, übersteigen das Vorstellbare. Und auch, ich habe es gerade noch mal in dem Lied gehört, als ich selber Mutter geworden bin, war die Faszination für unsere Schöpfung erneut geweckt. Auch in der Bibel gibt es mehrere Stellen und Loblieder, die auf die Schöpfung bezogen sind. Ich möchte nur einen Teil daraus zitieren, weil das wirklich sehr lang ist. Und ich glaube auch, dass es schwer nachzuvollziehen ist, das zu lesen, weil der Text doch etwas klein ist. Im 104. Psalm heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf die Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Der du machst die Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es nicht wankt, immer und ewiglich. Die Flut der Tiefe decke es wie ein Kleid und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinen Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Sie stiegen hoch empor auf die Berge und sanken hinunter in die Täler zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder in das Erdreich bedecken. Du lässt Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du tränkst die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässt das Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutz der Menschen. Dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Störche wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und Felsklüfte des Klippdachs.
Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wirkt. Da regen sich alle Tiere des Waldes. Und es geht noch ein ganzes Stück weiter, aber ich denke, ich mache hier mal eine kleine Zäsur. Im 104. Psalm wird die Schönheit der Schöpfung und das damit verbundene Wunder bestaunt. Hinter der Schönheit der Natur entdeckt der Psalmsänger Gott, seinen Schöpfer. Er weiß und er fühlt, dass das Geborgensein und das sinnvolle Ganze der Natur, die ihn umgibt, seinem Schöpfer zu verdanken sind. Er hat erfahren, dass der Mensch sich schon immer zusammen mit anderen Lebewesen in einem gemeinsamen Lebensraum vorfindet, den er nicht selbst gemacht hat, sondern der ihm, wie auch sein Leben, geschenkt worden ist. Eine weitere Stelle ist in den Sprüchen zu finden, in den Sprüchen 8, 22 bis 32. Weisheit und Schöpfung heißt es dort. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über der Tiefe. Als er die Wolken droben mächtig machte. Als er stark machte die Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. In diesem Abschnitt der Bibel erzählt die Weisheit von der Schöpfung. Ein weisheitlicher Umgang mit der Schöpfung scheint mit ihrer genauen Beobachtung zu beginnen. Wenn ich davon lese, stellt sich Staunen, Freude und Ehrfurcht darüber ein, wie wunderbar alles geschaffen ist. Aber auch ein Verständnis dafür, wie anfällig und wie schützenswert dieses System ist. Wer dafür ein Empfinden entwickelt, der kann eigentlich gar nicht mehr anders, als entsprechend zu handeln. Der Weise wäre dann einer, der versucht, im Umgang mit der Schöpfung so wenig Schaden wie möglich anzurichten, ihr Gleichgewicht so wenig wie möglich zu stören und die Risiken, so gut es geht, abzuwägen und auch die Folgen seines Handelns für spätere Generationen zu bedenken. Dem Weisen geht es auch um Nachhaltigkeit. Aktuell und bis vor kurzem sind es vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler, die uns aktuell mit ihren Fridays for Future-Demos an das Prinzip der Nachhaltigkeit erinnern. Um unsere Klimaprobleme noch halbwegs in den Griff zu bekommen, brauchen wir sehr dringlich eine Energiewende. Nur so kann die beständige Klimaerwärmung gestoppt werden oder zumindest nicht weiter ausgebreitet werden. Nachhaltigkeit erstreckt sich aber noch auf viel mehr Bereiche. Wir alle, egal ob alt oder jung, können etwas zu einem nachhaltigen Lebensstil beitragen. Wir können anders mobil sein, aufs Fahrrad umsteigen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wir können weniger Tierprodukte und weniger Fleisch essen. Wir können regional produzierte, saisonale Lebensmittel einkaufen. Wir können wiederverwerten statt wegwerfen. Wir können Plastik und Müll vermeiden und wir können unser Konsumverhalten hinterfragen, vielleicht nach dem Motto fair statt mehr. Mir ist bewusst, dass es mit ein bisschen Fahrradfahren und weniger Konsum nicht getan ist. Die Probleme, die wir haben, sind sehr komplex und wir brauchen vor allen Dingen auch dringend globale politische Lösungen. Dennoch sehe ich jede einzelne von uns in der Verantwortung als Christ. Und wir können darauf vertrauen, dass Gott nichts unmöglich ist, dass er uns begleitet und dass er die Welt bewahren möchte. Und als Gemeinde, wie können wir diesem Auftrag in dieser Hinsicht nachkommen? In vielen Landeskirchen spielt das Thema Bewahrung der Schöpfung bereits eine große Rolle. In unserer Gemeinde eher nicht. In der Ökumene eint sie aber Christen weltweit. Es gibt auch als Gemeinde viele Dinge, die wir zusammen bewegen können. Wenn wir die Schöpfung beobachten und die gute Ordnung erkennen, die Gott in sie hineingelegt hat, können wir uns auch in diese Ordnung einfügen und versuchen, mit der Natur zu leben. Wir können aus der Bibel erkennen, dass wir ein Teil und nicht die Herren der Schöpfung sind. Wir sind in der Lage, aus Wertschätzung und Ehrfurcht gegenüber dem Leben so zu handeln, dass die lebensdienliche Ordnung erhalten bleiben kann. Nicht zuletzt ehren wir damit auch Gott. Die Erde ist unser Zuhause und wir sollten gut mit ihr umgehen und liebevoll und schützend um alles Leben kümmern. Wir sind dazu berufen, Hirten und Gärtner zu sein. Und durch unser Handeln können wir auch ein Segen sein für die uns nachfolgenden Generationen und alle anderen Lebewesen. Amen.